Liebe Freunde des Glauben-Denken-Kanals, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, heute in Kooperation mit der Bammler-Gerrit-Stiftung. Das vor uns liegende Thema lautet die große Scheidung C.S. Lewis und die Hölle. Nach einer Einführung wollen wir uns im ersten Teil zunächst mit vier Gründen auseinandersetzen, warum unser modernes Bewusstsein solche Probleme mit einer Vorstellung von der Hölle hat. In einem zweiten Teil wollen wir dann uns kurz den personalistischen Denkkontext von C.S. Lewis ansehen, um zu seinem Klassiker Die große Scheidung, um dieses Buch geht es uns heute, hinzuführen. Im dritten Teil dann schließlich Die große Scheidung, eine Buchanalyse. Wir wollen uns zunächst die Entstehungsgeschichte dieses Werkes ansehen, dann den Inhalt kurz zusammenfassen und abschließend 6 Einwände analysieren, die gegen das traditionell christliche Höllenverständnis angebracht werden. Und nicht nur das, sondern wir wollen dann auch auf diese 6 Einwände in all der notwendigen Kürze eine Erwiderung geben. Roger Green und Walter Hooper gelangen in ihrer Lewis-Biografie zu folgender Beobachtung. Zitat: Eines der Merkmale, die Lewis von dem von ihm sogenannten das Christentum verwässernden Theologen unterschied und seinem Werk einen bleibenden Wert verlieh, war seine Akzeptanz von abstoßenden Lehren, repellent doctrine. Zitat Ende. In seinem wichtigen Essay Christliche Apologetik meint Lewis, Zitat, Fortschritt im christlichen Wissen wird es nur geben, wenn wir die Herausforderung der schwierigen oder abstoßenden Lehren annehmen. Ein liberales Christentum, das sich frei sieht, den Glauben zu ändern, wann immer er uns verwirrend oder abstoßend erscheint, muss völlig stagnieren. Fortschritt macht man nur in einem Material, das einem Widerstand entgegensetzt. Zitat Ende. Eine christliche Lehre, die in den Ohren moderner Hörer zutiefst abstoßend klingt, ist die Lehre von der Hölle. Die Lehre von der ewigen Trennung von dem Gott, der doch die Liebe sein soll. Es handelt sich hier zweifellos um eine emotional schwierige, vielleicht die schwierigste Lehre des christlichen Glaubens. Lewis selbst gesteht in The Problem of Pain über den Schmerz unumwunden ein, dass es sich hier um eine schreckliche Lehre handelt. Ja, dass, Zitat, vor allem wegen dieser Lehre das Christentum als barbarisch verschrien und die Gutheit Gottes bestritten werden. Zitat Ende. Täuschen wir uns nicht, so ruft Lewis uns zu. Diese Lehre ist nicht erträglich. Jedoch meine ich, es lässt sich zeigen, dass diese Lehre nicht unmoralisch ist. So Lewis. Er trifft hier in dieser Aussage eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir bei der Betrachtung der Hölle unbedingt beachten müssen. Wir müssen unterscheiden auf der einen Seite zwischen unserer subjektiv-emotionalen Reaktion auf eine Lehre und auf der anderen Seite der objektiv-rationalen Tragfähigkeit derselben. Ja, die Hölle ist emotional extrem schwer zu ertragen. Das lässt sich nicht leugnen. Aber ist sie rational haltbar, begründbar, vertretbar? Das ist der springende Punkt. Deshalb müssen wir bei dieser Frage, wie bei vielen anderen auch, unsere Gefühle zunächst einmal beiseite lassen. Wir müssen fragen, ob die Hölle eine moralisch gerechte und richtige Einrichtung ist und nicht, ob sie uns gefühlsmäßig angenehm erscheint. Emotionales Unbehagen ist etwas ganz anderes als ein rational durchdachtes Urteil. Lewis ermahnt uns, dass wir gerade bei Lehren, die uns emotional abstoßend erscheinen, besonders aufpassen müssen, die philosophisch-theologische Analyse nicht mit der seelsorgerlich-emotionalen zu verwechseln. Eine Gefahr dieser Verwechslung besteht darin, dass wir unsere subjektive Empfindung zum letztgültigen Maßstab erheben und somit uns selbst zum Richter aufschwingen, uns selbst absolut setzen. Mit solch einem Subjektivismus aber entziehen wir uns der Realität und nichts könnte für uns gefährlicher sein, als gegen die Wirklichkeit anzukämpfen. Das wäre töricht und tödlich. Nun ist es zunächst interessant und wichtig festzustellen, dass Jesus selbst mit dieser Lehre kein Problem zu haben schien. Ganz im Gegenteil. Jesus hat mehr über das letzte Gericht und die Hölle gesagt, als irgendjemand sonst in der gesamten Bibel. Sowohl aus Zeitgründen als auch aufgrund unserer thematischen Konzentration auf Lewis ist es mir hier nicht möglich, eine gründliche Schriftanalyse zu betreiben. Wir können jetzt auch nicht auf die alttestamentlichen Entwicklungen und auf die Bedeutungen von Sheol, Hades und Gehenna eingehen. Wer hier tiefer gehen möchte, dem sei das Buch des amerikanischen Theologen Alan Gomez aus dem Jahre 2018, 40 Questions about Heaven and Hell, und die Studie Josef Ratzingers, Eschatologie, empfohlen. Für jetzt müssen wir uns mit der Feststellung begnügen, dass die Lehre von der Hölle neutestamentlich fest verankert ist. Stellvertretend hierfür das Fazit Josef Ratzingers. Zitat: Alles Deuteln nützt nichts. Der Gedanke ewiger Verdammnis hat seinen festen Platz, sowohl in der Lehre Jesu wie in den Schriften der Apostel. Zitat Ende. Nicht nur Jesus und den Aposteln, auch dem theologischen Denken von den Anfängen der Urkirche bis in das Mittelalter und in die Neuzeit hinein erschien die Vorstellung einer Hölle relativ unproblematisch. Und gerade weil die Lehre von der Hölle in der Schrift sowie zum Großteil der Kirchengeschichte solch eine zentrale Stellung eingenommen hat, dürfen wir in der Moderne bzw. Postmoderne sie nicht einfach beiseite schieben, sondern müssen mindestens zwei tiefergehende Fragen stellen und diese versuchen zu beantworten. Erstens, warum empfinden wir diese Lehre als abstoßend? Anders gesagt, was genau ist es, was unserem modernen Bewusstsein hier Probleme bereitet? Und zweitens, gibt es über unser emotionales Empfinden hinaus gute rationale Gründe für oder gegen den Wahrheitsanspruch dieser Lehre? In zwei Teilen wollen wir diesen Fragen im Folgenden nachgehen. Wenden wir uns zunächst der ersten Frage zu: Warum empfinden wir die Hölle als abstoßend? Ich denke, es gibt mindestens vier Gründe, warum das moderne Bewusstsein Probleme mit der Hölle hat. Erstens, karikative Fehldarstellungen der Lehre. Speziell das Mittelalter und die frühe Neuzeit sahen die Hölle nicht nur als unproblematisch an, sondern die mittelalterliche neuzeitliche Fantasie schien sich sogar übergebührlich daran zu ergötzen. Hierfür drei Beispiele. So hatte der 1518 verstorbene Maler Hieronymus Bosch großen Einfluss auf die Vorstellungswelt seiner Zeitgenossen. Bei vielen seiner Bilder sind dämonische Figuren und Fabelwesen eingearbeitet. Hässliche Gnome und Monster bevölkern oftmals die Werke von Bosch. Sie quälen wehrlose Menschen oder führen sie der Verdammnis zu. Auch wähnte man im Mittelalter das Tor zur Hölle am Gipfel des isländischen Vulkans Hekla. So wird auf der Islandkarte des Kartografen Abraham Ortelius aus dem Jahre 1585 der Vulkan Hekla während eines Ausbruchs dargestellt. Im lateinischen Text wird auf die Seelen der Verdammten angespielt, die sich darin befinden sollen. Als drittes Beispiel für die problematische Höllenfantasie schließlich noch ein Film aus unserer Zeit. In der Filmbiografie Luther des Regisseurs Eric Till aus dem Jahre 2003 schockiert der Ablassprediger Johann Tetzel, gespielt von Alfred Molina, Die Landbevölkerung mit schaurigen Bildern von armen Seelen, die in Feuerflammen von behuften Dämonen und Teufeln dahingequält werden. Solche Karikaturen, solch verzerrte Darstellungen schockieren, damals wie heute. Während für viele Menschen von damals diese Karikaturen jedoch für bare Münze genommen wurden, sind sie für die meisten Menschen heute das Produkt naiver, bösartiger, rückständiger Fantasie. Und mit der fehlgeleiteten menschlichen Fantasie wird auch die biblische Lehre verurteilt, die hier missbraucht wurde. In seinem Klassiker Pardon, ich bin Christ spricht Lewis von sogenannten Strohmann-Versionen des Christentums, von verzerrten Karikaturen, die dann leicht zerlegt werden können. Zitat: Die Kritiker konstruieren ein Bild des Christentums, das für einen Sechsjährigen angebracht wäre, und machen es dann zum Gegenstand ihrer Angriffe. Zitat Ende. Selbiges lässt sich auch von vielen Vulgärvorstellungen in Bezug auf die Hölle sagen. Viele Menschen haben ein Bild von der Hölle, das für einen Sechsjährigen angebracht wäre, und machen es dann zum Gegenstand ihrer Verachtung. Wir können hier aus Zeitgründen nicht weiter darauf eingehen, doch als Randnotiz sei angemerkt, dass die Idee des Teufels und der Dämonen als Folterknechte, die in der Hölle Menschen quälen, keinerlei biblische Grundlage hat. Das biblische Material, das wir haben, sagt vielmehr aus, dass die Hölle ursprünglich für den Teufel und seine Engel gedacht war, und dort werden sie nicht als Vorsteher, sondern als Verurteilte sein. Auch ist das Höllenfeuer nicht wortwörtlich, sondern sinnbildlich zu verstehen. Warum? Weil es keinen Sinn ergeben würde, die Flammen wörtlich zu deuten. Denn die Hölle wird beispielsweise auch als absolut finsterer Ort beschrieben. Beides, Flammen und Finsternis, müssen bildhaft verstanden werden, weil sie buchstäblich gedeutet einen Widerspruch ergeben würden. Außerdem heißt es in Offenbarung Kapitel 20, Vers 14, dass der Tod und die Hölle in den Feuersee geworfen werden. Würde man den Feuersee wortwörtlich verstehen, so müssten Tod und Hölle brennen. Doch das kann nicht sein. So etwas wie die Hölle kann nicht brennen. Die Hölle steht hier vielmehr für den Zwischenzustand zwischen Tod und dem zweiten Kommen Christi. Der Feuersee in Offenbarung 20,14 steht bildhaft für das anschließende Gericht und die ewige Trennung von Gott. Auch Lewis in seinem Buch Über den Schmerz deutet das Feuer als Bild, das den Gedanken der Qual und des Verderbens vereinigt. Ein zweiter Grund, warum das moderne Bewusstsein ein Problem mit der Hölle zu haben scheint, ist der christliche Partikularismus. Darunter verstehen wir den herausfordernden Anspruch Jesu von Nazareth, der einzige Weg zu Gott zu sein. Stellvertretend hierfür das Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieser christliche Partikularismus wurde bereits von den frühesten Kirchenkritikern wie Celsus im 2. Jahrhundert und Symmachus im 4. Jahrhundert als Skandal wahrgenommen. Es war mit ein Grund für die heftigen Christenverfolgungen im Römischen Reich. Hätten die frühen Christen ihren Erlöser nur in den polytheistischen Götterhimmel eingehen lassen, hätten sie dem Kaiser als Gott gehuldigt, es wäre ihnen viel irdisches Leid erspart geblieben. Das taten sie nicht, aus offensichtlichem Grund. Ihr Herr und Meister hatte ihnen diesen Weg nicht offen gelassen. Diese Spannung bestand für die frühen Christen und sie besteht weiterhin für uns im Hier und Jetzt. In Zeiten des weltanschaulichen Pluralismus gibt es keine größere Todsünde als diejenige, diesen Pluralismus in Frage zu stellen. Dass es nur einen Weg zu Gott geben kann und dass andere Wege in die Irre führen und in einer Trennung von Gott enden könnten, ist für den modernen Leser von Lessings Ringparabel völlig unverständliches, ja gefährliches Gedankengut. Drittens. Ein schiefes Gottesbild bzw. eine einseitige Betonung der Liebe Gottes auf Kosten seiner Gerechtigkeit ist ein weiterer dritter Grund, warum wir in der Moderne ein Problem mit der Vorstellung von der Hölle haben. Dieses schiefe Gottesbild wird durch zwei Denkweisen wesentlich beeinflusst. Zum einen durch östliche Philosophien, die zu einem guten Teil pantheistisch sind. Wenn die Philosophien des Ostens recht haben und Gott nie etwas aus dem Nichts, ex nihilo, erschuf, wenn wir ewig Teil Gottes sind, aus ihm oder es als Emanation hervorgehen, Gott in uns ist, zwischen ihm und dem Universum also eine Beziehung der Identität vorliegt, dann kann es natürlich keine Trennung von Gott und somit auch keine Hölle geben. Dann gibt es nur Gott und wir sind göttlicher Teil seines Wesens, ganz egal, wie viel Böses es auf dieser Welt auch geben mag. Louis war vor seiner Hinwendung zu Christus selbst Pantheist in verschiedenen Ausprägungen. Er kannte diese Weltanschauung somit aus eigener Erfahrung und konnte sie dementsprechend kritisch analysieren. Ich beschränke mich auf ein beispielhaftes Zitat gleich auf der ersten Seite seines Vorworts zu Die große Scheidung. Dort macht Louis klar, dass, Zitat, die pantheistische Hochzeit von Himmel und Hölle sich auf den Glauben gründet, dass die Wirklichkeit uns niemals vor ein absolut unausweichliches Entweder-Oder stellt. Dass Entwicklung oder Anpassung oder Verfeinerung genügt, um irgendwie Böses in Gut zu verkehren, ohne dass wir je zu einer endgültigen und gänzlichen Verwerfung von irgendetwas, was wir gern behalten möchten, aufgefordert würden. Diesen Glauben halte ich für einen verhängnisvollen Irrtum. Wir leben nicht in einer Welt, so Louis, wo alle Wege Radien eines Kreises sind, sodass sie alle, wenn man ihnen nur weit genug folgt, sich allmählich nähern, bis sie einander schließlich im Mittelpunkt treffen. Wir leben vielmehr in einer Welt, wo jeder Weg sich nach einer Weile gabelt und jeder der beiden neuen Wege sich wieder gabelt und an jeder Weggabelung müssen wir eine Entscheidung treffen. Zitat Ende. Der christliche Glaube präsentiert uns also ein ganz anderes Bild von der Realität. Der Glaube ist weder ein Pantheismus, noch ist er ein statischer Dualismus, demgemäß Gut und Böse als ewige Prinzipien gleichrangig nebeneinander bestehen, wie etwa im Manichäismus. Nein, der christliche Glaube ist vielmehr eine personaldynamische Dualität, demgemäß der Böse von Gott als wahrem, schönem und gutem Urgrund allen Seins geschaffen wurde, und einst gut war, dann aber in einer personalfreien Entscheidung in die Irre ging und wir dem Bösen als personale Geschöpfe darin folgen. Diese personaldynamische Dualität zieht sich durch alle Bereiche der Realität. Ich und der andere. Schöpfer, Schöpfung. Wissender, Gewusstes. Gut. Böse, göttliche Natur, menschliche Natur, Himmel, Hölle. Diese Unterschiede sind so fundamental, dass Louis in seinem Buch über die Psalmen, das Gespräch mit Gott, sagen kann, dass in dem Zitat Augenblick, wo Himmel nicht mehr die personale Vereinigung mit Gott und Hölle nicht mehr die personale Trennung von ihm bedeutet, der Glaube an beide ein schädlicher Aberglaube ist. Zitat Ende. Eine zweite Gefahr für das christliche Gottesbild ergibt sich bei denen, die nach wie vor bewusst oder unbewusst eine Dualität zwischen Schöpfer und Geschöpf vertreten, aber den Schöpfer einseitig verstehen. Viele westliche Menschen von heute neigen dazu, ausschließlich die sanfteren Tugenden wie Milde, Sanftmut oder eine alles gutheißende Pseudoliebe im Blick zu haben. Gleichzeitig haben wir herausfordernde Eigenschaften wie Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit verdrängt oder vergessen. Dies ist unter anderem ein Grund, warum Lewis so sehr für das Lesen alter Bücher plädiert, wie eingangs dargestellt. Die Tendenz zu Vereinseitigungen und Extremen scheint in unserer gefallenen menschlichen Natur zu liegen. Wir brauchen daher alle christlichen Erkenntnisquellen, Schrift, Vernunft, Erfahrung und Tradition, um zu einem möglichst realitätsnahen Gottesbild zu gelangen. Wir brauchen hier also gerade auch die christlichen Stimmen der vergangenen Zeiten, die christliche Tradition, die unseren eigenen heutigen Tunnelblick erweitern. Damit verbunden viertens, der moderne Glaube an die eigene Gutheit. Hand in Hand mit einem schiefen Gottesbild geht ein schiefes Menschenbild. Die meisten Menschen im Westen heutzutage glauben nicht daran, dass sie in die Hölle, falls es sie überhaupt gibt, kommen könnten. Grund dafür ist das Überzeugtsein von der eigenen Gutheit bzw. von der Entschuldbarkeit eigener Vergehen. Verstehen Sie mich hier bitte nicht falsch. Die Gutheit des Seins überhaupt und des menschlichen Seins mit all seinen geschöpflichen Funktionen, Sexualität eingeschlossen, ist ein unverrückbarer Grundsatz des christlichen Glaubens. Unsere geschöpfliche Daseinsweise ist gut, sehr gut, weil von Gott geschaffen. Aber mit unserem Sein, genauer mit unserem Willen, ist etwas schrecklich schiefgelaufen. Wir haben vor die positive Klammer unserer Existenz ein schreckliches Minus unseres Wollens gesetzt. Und dieses Minus nennt der christliche Glaube Sünde, ein Verfehlen des Ziels. Unser Wollen will sich egozentrisch selbst und nicht mehr theozentrisch Gott. Unser Wollen ist im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Friedrich Nietzsche sah in dieser Lehre das ganze Übel des Christentums. Für Nietzsche ist das Christentum selbst die Sünde. Er war der Meinung, wenn man den Leuten die Sünde austreibe, dann würde man ihnen auch das Christentum austreiben. Nietzsche hat damit nur Hegel bestätigt. Hegel meinte, die Überzeugung, dass der Mensch von Natur aus gut ist, sei eine Überzeugung neuerer Zeiten. Mit ihr würde das ganze Christentum ausgelöscht. Im Gegensatz dazu berichtet Lewis' enger Freund und Vertrauter Owen Barfield, dass er und Lewis sich in einer Sache völlig eins waren. Nämlich, Zitat, dass das faktische Verschwinden schon des Gedankens an Sünde aus dem allgemein öffentlichen Bewusstsein wohl das bedrohlichste unter all den Zeichen der Zeit sei. Zitat Ende. Erst wenn man begriffen hat, so Lewis in Pardon, ich bin Christ, Zitat, dass sowohl das sittliche Gesetz als auch die Macht dahinter Realitäten sind, wenn wir eingesehen haben, dass wir dieses Gesetz gebrochen und uns dieser Macht gegenüber falsch verhalten haben, erst dann und nicht einen Augenblick früher beginnt das Christentum uns etwas zu sagen. Zitat Ende. Genau deshalb betont Lewis in seinem Essay Eine Weihnachtspredigt für Heiden, dass wir in der westlichen Moderne erst wieder zu Heiden werden müssen, bevor wir Christen werden könnten. Denn die Heiden in der Antike hatten noch eine klare Vorstellung von einem objektiv geltenden Recht und damit verbunden ein subjektives Schuldbewusstsein. Mit der universalen, objektiv geltenden Wertedimension, dem Tao, wie Lewis es in Abschaffung des Menschen nennt, mit dieser Wertedimension ist uns auch unser subjektives Schuldbewusstsein und damit jegliches Empfinden für Sünde abhanden gekommen. Deswegen hat der christliche Glaube der vermeintlichen Postmoderne nichts mehr zu sagen. Denn wo der Subjektivismus und Werterelativismus herrschen, gibt es nur noch eine Sünde, mein eigenes Selbst in Frage zu stellen. Dagegen lässt sich sehr wohl dafür argumentieren, dass manches Böse so entsetzlich ist, dass es eine Hölle erforderlich macht. Der Soziologe Peter Berger nennt dies in seinem Buch Auf den Spuren der Engel das Argument von der Verdammnis. Berger spricht von, Zitat, Erfahrungen, die unseren Sinn für das Menschenmögliche derartig überfordern, dass die einzige angemessene Reaktion nur ein Fluch von übernatürlichem Ausmaß sein kann. Zitat Ende. So ist zum Beispiel der Fall Adolf Eichmann, Zitat, ein Fall, in dem Verdammung eine absolute, zwingende Notwendigkeit ist. Die Weigerung, in diesem Falle zu verdammen, wäre eine verhängnisvolle Verletzung der Humanitas. Zitat Ende. Berger weiter, Zitat, keine Strafe von Menschenhand ist für solch monströse Taten genug. Die monströse Tat heischt nicht nur nach Verurteilung, sondern nach Verdammung. Zitat Ende. Das qualitative Übel ist hier über die Maßen entsetzlich, sodass nur der Gedanke an eine ausgleichende Gerechtigkeit über den Tod hinaus Genugtuung schafft. Nun mag der Einwand sogleich lauten, ja, aber die meisten Menschen sind ja lange nicht so schlimm wie Eichmann. Wir werden auf diesen Punkt später zurückkommen. Für jetzt genügt die Feststellung des evangelischen Theologen und Ethikers Helmut Thielicke, der provokativ formuliert hat, Auschwitz ist potenziell in jedem von uns. Soweit ein notwendiger kurzer Überblick zu vier Gründen, warum unser modernes Bewusstsein mit der Vorstellung einer Hölle nicht mehr viel anfangen kann. Erstens, karikative Verzerrungen der Idee. Zweitens, der Skandal des christlichen Partikularismus, Christus als einziger Weg zu Gott. Drittens, ein schiefes Gottesbild, geprägt durch östliche Philosophien und westliche Vereinseitigungen. Und viertens, ein schiefes Menschenbild, welches von der eigenen Gutheit überzeugt ist und die Sünde leugnet. Wegen diesen Gründen, so denke ich, hat sich die Lehre von der Hölle zu einem der modernen Haupteinwände gegen den christlichen Glauben entwickelt. Um diese Lehre besser zu verstehen, müssen wir in einem zweiten Schritt nun zunächst den christlich-personalistischen Denkkontext betrachten, innerhalb dessen Lewis seine Gedanken entwickelt. In einem dritten Teil werden wir uns dann dem Buch selbst zuwenden und analysieren dabei auch sechs Einwände gegen das traditionelle Verständnis von der Hölle. Teil 2. Lewis' christlich-personalistischer Denkkontext. Die Hölle muss verstanden werden im Lichte der personalen Realität. Was ist Realität? Wirklichkeit. Christlich gesehen ganz einfach, der dreieinige Gott und sein Königreich. Der Himmel, die Dimension, in der Gott vollkommen gegenwärtig ist, ist die Wirklichkeit selbst, so Lewis in seinem Buch Die große Scheidung. In der Dreieinigkeit ist die Liebe, Beziehung, Relation, aufeinander angewiesen sein, in Gott selbst verankert. Der dreieinige Gott ist pure Freude, das Wahre, das Schöne und das Gute. In Pardon, ich bin Christ vergleicht Lewis Gottes Wesen mit einem unvergleichlichen Tanz. Als seine Ebenbilder sind auch wir essentiell relationale Wesen und von Gott dazu eingeladen, in den göttlichen Tanz einzutreten. Am Ende von Die große Scheidung heißt es von der auf Erden unscheinbaren, aber Christus hingegebenen Sarah Schmidt. Zitat, die heilige Dreifaltigkeit ist ihre Wohnung, nichts kann ihre Freude trüben. Zitat Ende. Wir stehen in Beziehung zu Gott, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. Wir sind zur Beziehung mit Gott und mit anderen bestimmt. Und damit verbunden unser Schlüssel zum Glück. In Über den Schmerz schreibt Lewis, Zitat, das eigentümliche Gut des Geschöpfes besteht darin, dass es sich seinem Schöpfer hingebe. Wenn das Geschöpf dies tut, dann ist es gut und glücklich. Zitat Ende. Selbsthingabe als Rezept zum Glücklichsein. Dahinter steckt eine zentrale Überzeugung von Lewis, dass unsere Seelen nicht uns selbst gehören. Erneut schreibt er in Über den Schmerz, unser großer Fehler, der auch der der ersten Menschen war, ist, dass wir unsere Seele zu eigen haben wollen. Zitat, das aber heißt eine Lüge leben, denn unsere Seele ist tatsächlich nicht unser eigen. Zitat Ende. Die Hölle aber ist der komplette Eigenbesitz unserer Seele. Die Hölle ist eine Verabsolutierung der dritten der drei Beziehungen, in denen jeder von uns steht, der Beziehung zu uns selbst. Dies geschieht auf Kosten der beiden anderen Beziehungen zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Zitat, vor uns steht die schreckliche Alternative, entweder Gott zum Mittelpunkt zu wählen oder das Selbst. Zitat Ende. So Lewis in Schmerz. Theozentrik oder egozentrik. Die Liebe öffnet sich und wählt Ersteres, den göttlich und danach menschlich anderen, und erhält den Himmel. Der Stolz auf der anderen Seite verschließt sich und wählt Zweiteres, sich selbst, und erhält die Hölle. Zitat, das Kennzeichen der verlorenen Seele ist, dass sie alles von sich weist, das nicht sie selber ist. Der Sinn für das andere, the taste for the other, das heißt eben die Fähigkeit, Gutes zu genießen, ist in ihm, dem Egoisten, erstickt. Der letzte Kontakt mit der Außenwelt erlischt im Tode. Nun hat er, der Egoist, was er will. Er lebt ganz und gar im Selbst und er nimmt Vorlieb mit dem, was er dort findet. Was er aber findet, ist die Hölle. Zitat Ende. So Lewis in Über den Schmerz. Während der Stolz, die Ich-Sucht, also das Prinzip der Hölle ist, so ist die regierende Leidenschaft dort der Neid. Die Bewohner der grauen Stadt, in Lewis' Klassiker Die große Scheidung, neiden einander. Sie streiten dauerhaft und entfernen sich immer weiter voneinander. Wie der träumende Lewis im zweiten Kapitel von einem Busnachbarn erfährt. Zitat, das Schlimmste ist ihre Streitlust. Noch vor Ende der Woche hat er, der Neuankömmling, sich so arg gezankt, dass er auszuziehen beschließt. Zitat Ende. In den Worten von Bernanos in seinem Tagebuch eines Landpfarrers, Zitat, die Hölle ist das Nicht-mehr-Lieben. Zitat Ende. Beziehungsabbruch und Einsamkeit sind die einzig möglichen Folgen, denn das Wesen der Hölle ist das Abgeschnittensein von Gott als Personal anderem, das Abgeschnittensein vom Wahren, vom Schönen und vom Guten, vom Mitmenschen als Abbild Gottes. Incurvatus in se, der von Gott getrennte Mensch als in sich gekrümmt, er ist eingeschlossen im Kerker seines eigenen Geistes, wie Lewis es eindrücklich in Scheidung beschreibt. Hölle ist Ich-Besessenheit und somit notwendigerweise ultimative, unendliche Langeweile. Mit diesem Hintergrund nun können wir den dritten Teil in Angriff nehmen und an das Buch selbst, die große Scheidung, herangehen. Teil 3, die große Scheidung. Zunächst ein paar Worte zur Entstehungsgeschichte dieses eindrucksvollen Buchs. Soweit wir wissen, setzte Louis sich schriftlich erstmals 1931 im Jahr seiner Bekehrung zum christlichen Glauben intensiv mit der Vorstellung einer Hölle auseinander. Es kann sein, dass das gedanklich natürlich schon viel früher geschah. Schriftlich gesehen haben wir hier aus dem Jahre 31 die ersten Zeugnisse. Kurz zur zeitlichen Orientierung. Im Juli 1930 wurde Louis Theist, begann also an einen personalen Gott zu glauben. Ein gutes Jahr später, im September 1931, wurde er schließlich christlicher Theist, nahm also das Erlösungsangebot durch Jesus Christus für sich an. Im selben Jahr schrieb er zwei Gedichte mit den Titeln Divine Justice und Nearly They Stood. Beide Gedichte fanden Eingang in sein erstes Buch als christlicher Schriftsteller, das Louis in nur zwei Wochen im August 1932 verfasste. Das Schloss und die Insel, The Pilgrim's Regress, wurde dann 1933 veröffentlicht und zeichnet den Weg seiner Bekehrung in allegorischer Form nach. In zwei kleinen Abschnitten gegen Ende des Buches setzt sich Louis sowohl mit der Idee des Limbus, einer Art Vorhölle, und mit der Idee einer ewigen Trennung von Gott auseinander. Unter dem Kapitelabschnitt Das schwarze Loch präsentiert er knapp seine Grundgedanken und hier sind auch die beiden genannten Gedichte zu finden. Etwas breiter entfaltet Louis das Thema Hölle dann in seinem ersten apologetischen Werk Über den Schmerz, The Problem of Pain, aus dem Jahre 1940. Im selben Jahr greift Louis das Thema erneut auf und schreibt das Buch, was ihn berühmt machen sollte. The Screwtape Letters. Dienstanweisung für einen Unterteufel. In Buchform erscheint Dienstanweisung im Jahre 1942. Wiederum ein Jahr später, im Februar 1943, hält Louis drei Vorlesungen an der Durham University, der drittältesten Universität in England. Diese werden ebenfalls veröffentlicht und entwickeln sich zu einem weiteren Klassiker aus seiner Feder und für viele zu seinem wichtigsten Werk. The Abolition of Man, die Abschaffung des Menschen. Sie finden zu diesem Werk hier auf Glauben denken einen eigenen Vortrag. Kurz nach seiner Rückkehr aus Durham arbeitet Louis bereits an zwei weiteren Büchern. Einmal an dem fiktionalen Gegenstück zu Abschaffung, der dritte Band in der Perelandra-Trilogie, That Hideous Strength, die böse Macht. Doch er schreibt außerdem an einem weiteren Buch mit dem Titel The Great Divorce, die große Scheidung. Hier nun greift er das Thema Hölle erneut auf. Doch wie kommt er speziell auf dieses Buch? Die Idee dazu überkam Louis schon gut 11 Jahre früher. Kurz nach seiner Bekehrung im Jahre 1931 kaufte sich Louis die gesammelten Werke des englischen Geistlichen Jeremy Taylor. Taylor starb im Jahre 1667 und galt aufgrund seines hervorragenden Schreibstils als Shakespeare of the Church, als Shakespeare der Kirche. In einer von Taylors Predigten stieß der frischgläubige Louis auf die Idee des Refrigeriums, lateinisch für Abkühlung, Erfrischung, Labung. Im Englischen haben wir hier nebenbei bemerkt unter anderem die Wurzel für Wörter wie Refreshment und Refrigerator, Kühlschrank. In den Worten Taylors hat, Zitat, die Kirche von Rom neben anderen seltsamen Meinungen diese in ihre öffentlichen Ämter aufgenommen. Den bösen Seelen in der Hölle werde manchmal Erlass und Erfrischung gewährt. Zitat Ende. In derselben Predigt erwähnt Taylor eine weitere Quelle für das Refrigerium, den christlich-spätantiken Dichter Aurelius Prudentius Clemens, kurz Prudenz, der im 4. Jahrhundert wirkte. Die lebendige Fantasie von Louis kommt in Bewegung und die neu entdeckte Idee findet sogleich bei ihm Anklang. Sein Bruder Varney notiert am 16. April 1933 in seinem Tagebuch, Zitat, Jack hat eine Idee für ein religiöses Werk, das auf der Meinung einiger Kirchenväter beruht, dass die Strafe für die Verdammten zwar ewig ist, aber in Abständen erfolgt. Er schlägt vor, eine Art höllischen Tagesausflug ins Paradies zu machen. Zitat Ende. Nun also, 11 Jahre später, nach seiner Rückkehr aus Durham, setzt Lewis diese Idee von einem Urlaub für die Verdammten in die Tat um. Seine schriftstellerische Brillanz wird in diesem Werk einmal mehr ersichtlich. Warum? Weil Lewis es schafft, die von mir zuvor angeführten 4 Gründe bzw. Missverständnisse des modernen Bewusstseins in Bezug auf die Hölle kunstvoll zu entkräften. Im Vorwort betont Lewis dabei deutlich, um was für ein Genre es sich hier handelt. Zitat: Ich bitte den Leser zu bedenken, dass dies eine Fantasy-Geschichte ist. Die jenseitigen Zustände sind nichts weiter als eine Annahme der Einbildungskraft. Zitat Ende. Dieses Faktum wiederholt Lewis am Ende des Buches, indem er seinen Führer George MacDonald mahnen lässt, unmissverständlich klarzumachen, dass es sich hier nur um einen Traum handele. Aber gerade hierin liegt eine der Stärken von Lewis. Anstelle von Höllenfeuer, Schwefel, Kochtöpfen und gehörnten Teufelchen präsentiert er unserer Fantasie ganz andere Bilder. Die Hölle als graue, langweilige, verregnete Industriestadt im Abendzwielicht, deren Bewohner als streitsüchtige, verbitterte, egoistische Schatten. Der Himmelsbus, der die Verdammten für einen Ausflug in die Herrlichkeit bringt, leuchtend von goldenem Licht und mit heraldischen Farben geschmückt. Der Himmel nicht als abstrakte Geistsphäre und die Erlösten nicht als luftige Engelchen, die Harfe spielend auf Wölkchen sitzen, sondern die erlöste Schöpfung als zutiefst materiell und die Kinder Gottes als feste Leute, solid people. Zitat: Nun war es das Licht, das Gras, die Bäume, die anders waren, aus irgendeinem anderen Stoff gemacht, so viel fester als die Dinge in unserem Land, dass im Vergleich dazu die Menschen Schatten waren. Zitat Ende. Die leibliche Auferstehungshoffnung des christlichen Glaubens wird hier von Lewis literarisch eindrucksvoll verarbeitet. Sein Büchlein ist ein Klassiker, der von anderen Klassikern beeinflusst worden ist. Schon bei seinem ersten christlichen Werk The Pilgrim's Regress ließ Lewis sich von einem großen Werk inspirieren, John Bunyans Pilgerreise. Und auch bei diesem Buch steht ein gewaltiges Werk zu Pate, nämlich Dantes Divina Commedia, die göttliche Komödie aus dem frühen 14. Jahrhundert. Und wie bei Dante, der auf Teilen seiner Reise von Vergil begleitet wird, gibt auch Lewis sich selbst einen Begleiter. Seine wohl wichtigste Inspirationsquelle, der schottische Schriftsteller George MacDonald. Diesem begegnet er im 2. Teil des Buches und ihm stellt er eine Reihe harter Fragen in Bezug auf die christliche Jenseitshoffnung. Fragen, die auch uns umtreiben. 2 eindringliche Ideen, die Lewis auch in seinen anderen Schriften vertritt, kommen in Die große Scheidung ausführlich zum Vorschein. Beide Ideen sind 2 Seiten derselben Medaille. Ich stelle diese beiden Ideen kurz vor und gehe dann abschließend auf 6 Einwände ein, die oft gegen das christlich-traditionelle Verständnis einer Hölle als ewige Trennung von Gott vorgebracht werden. Die erste große Idee, die wir in Die große Scheidung finden, ist die Idee der menschlichen Willensfreiheit. Die Willensfreiheit ist ein zentrales und wiederkehrendes Thema bei Lewis. An verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Pardon, ich bin Christ oder auch in Das Schloss und die Insel, finden wir Kernstücke einer klassischen Free Will Defense, wie sie etwa von Alvin Plantinga philosophisch weiter ausgearbeitet wurde. Zitat: Es ist die Willensfreiheit, die das Böse möglich gemacht hat. Zitat Ende. So Lewis in Pardon. In Das Schloss und die Insel lesen wir, Zitat: Der Landesherr ist das Risiko eingegangen, das Land mit freien Pächtern zu bearbeiten, anstatt mit angeketteten Sklaven. Zitat Ende. Und am Ende von Die große Scheidung meint George MacDonald zum träumenden Lewis, Zitat: Freiheit, die Gabe, durch die ihr eurem Schöpfer am meisten ähnelt und durch die ihr ein Teil seid der ewigen Wirklichkeit. Zitat Ende. George MacDonald weiter zu Lewis. Zitat: Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, erwählen sie. Ohne diese Selbstwahl könnten sie nicht in der Hölle sein. Keine Seele, die ernstlich und inständig nach Freude verlangt, wird sie verfehlen. Die, welche suchen, finden, denen, die klopfen, wird aufgetan. Zitat Ende. Die Verdammten, so Lewis in Über den Schmerz, Zitat, sind Rebellen bis ans Ende. Die Pforten der Hölle sind von innen verriegelt. Sie erfreuen sich auf ewig der furchtbaren Freiheit, wonach sie verlangt haben, und sind demgemäß Sklaven ihrer selbst. In den Worten G.K. Chestertons, einem für Lewis wichtigen Denker, Zitat: Die Hölle ist das größte Kompliment Gottes an die Realität menschlicher Freiheit und die Würde menschlicher Entscheidungsfreiheit. Zitat Ende. Daraus folgt, dass Gott im Gegensatz zur Populärmeinung niemanden in die Hölle schickt. Lewis selbst betont dies unter anderem in seinem Essay »Wenn nur X sich ändern würde« »The Trouble with X«, zu finden in deutscher Übersetzung in »Gott auf der Anklagebank«. Zitat: »Gott schickt niemanden in die Hölle. Nein, im Herzen eines jeden von uns wächst etwas heran, das ganz von selbst unsere Hölle wird, wenn wir nicht zulassen, dass es mit Stumpf und Stil ausgerottet wird.« Zitat Ende. Das führt uns zu einem zweiten wichtigen Gedanken des Buchs, nämlich dem der Persönlichkeitsbildung, Character Formation. Das Buch macht ein Thema besonders deutlich, das sich durch alle Schriften von Lewis zieht. Das Leben als eine Pilgerreise, auf der wir unsere Seele für die Ewigkeit vorbereiten. Unsere unzähligen Entscheidungen im Leben prägen unsere Seele unweigerlich für die Ewigkeit. Diese Entscheidungen spiegeln den Willen des Einzelnen wider. Durch tägliche, hunderte kleine Entscheidungen formen wir unseren Charakter im Alltag und machen uns dadurch Tag ein, Tag aus, zumeist unbewusst, ewigkeitstauglich oder untauglich. In Dienstanweisung für einen Unterteufel schreibt Lewis, Zitat: Der sicherste Weg zur Hölle ist der allmähliche, der sanfte Hang, angenehm für die Füße, ohne plötzliche Kurven, ohne Meilensteine, ohne Wegweiser. Zitat Ende. Justus in Narnia, die Reise auf der Morgenröte, The Voyage of the Dawn Treader, ist hierfür ein packendes Beispiel. Was geschieht mit Justus? Er verwandelt sich in einen Drachen. Zitat: Er hatte sich im Schlaf in einen Drachen verwandelt, während er auf einem Drachenschatz schlief, das Herz voller gieriger, drachenhafter Gedanken, war er selbst zu einem Drachen geworden. Er wollte Freundschaft schließen. Er wollte wieder zurück unter Menschen und sich unterhalten und lachen und Sachen miteinander teilen. Doch jetzt wurde ihm klar, dass er ein Ungeheuer war. Abgeschnitten von der ganzen Menschheit, eine entsetzliche Einsamkeit überkam ihn. Zitat Ende. Hier wird deutlich, das, was im Herzen von Justus abläuft, die innere Einstellung, sein Seelenleben, überträgt sich auf das Äußere. Seine drachenhaften Gedanken lassen ihn auch äußerlich zu einem Drachen werden. Ein eindrucksvolles Bild in den Chroniken von Narnia. Und das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass für Lewis Himmel und Hölle Lebensorientierungen sind hin zu Gott oder weg von Gott. Himmel und Hölle beginnen bereits im Hier und Jetzt. Ja, begannen bereits für jeden von uns vor langer Zeit mit Beginn unserer moralischen Formbarkeit im Kleinkindalter. Dazu der amerikanische Philosoph J.P. Moreland. Er kann in diesem Sinne sagen, Zitat, je länger Menschen von Gott getrennt gelebt haben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich Gott aus freiem Willen anvertrauen können. Deshalb kommen die meisten Menschen auch zum Glauben, wenn sie noch relativ jung sind. Je länger man mit einer schlechten Angewohnheit lebt, desto schwieriger ist es, sie wieder abzulegen. Zitat Ende. Diese Wahrheit der Charakterformung illustriert Lewis im Buch nun, im Buch Die große Scheidung, anhand von 11 Begegnungen zwischen unerlösten Schatten, Ghosts, und den erlösten, festen Leuten, Solid People. Beide Seiten standen auch im früheren Leben auf der Erde miteinander irgendwie in Beziehung. Nun, nach dem Tod, finden sie sich auf verschiedenen Seiten wieder und begegnen sich dank des Urlaubs der Verdammten in der erneuerten Schöpfung noch einmal. Die unerlösten Schatten erhalten bei jeder Begegnung noch einmal die Einladung, das Erlösungsangebot, den Erlösten zu folgen und ebenfalls in die Herrlichkeit einzugehen. Wenn, ja, wenn sie nur ihren eigenen Stolz überwinden würden. Wenn sie nur ihrem eigenen deformierten Charakter zum Trotz sich auf Gott und seine Realität einlassen würden. Lewis zeichnet dabei tiefe Charakterbilder. So zum Beispiel dasjenige des selbstgerechten Mannes, ein Arbeitgeber, der seinem früheren Arbeitnehmer, einem Mörder, begegnet. Mörder und Opfer sind nun erlöste Bewohner der neuen Schöpfung, was der selbstgerechte Mann nicht fassen kann. Zitat, ich möchte wissen, wie es zugegangen ist, dass du hier bist, vergnügt wie Oscar. Du, ein dreckiger Mörder. Während ich mir unten die Hacken ablaufen musste, all die Jahre hindurch. Zitat Ende. Der erlöste Mörder antwortet, ich blickte nicht auf mich selbst. Ich habe mich aufgegeben. Das hat mich gerettet. Und so nahm alles seinen Anfang. Das Geschenk der Gnade ist dem Selbstgerechten fremd und zuwider. Zitat, ich will bloß mein Recht haben. Ich habe nicht um irgendjemandes Kreuz verdammte Barmherzigkeit gebeten. Zitat Ende. Der erlöste Mörder ersucht ihn eindringlich. Bitte um die zum Kreuz verdammte Barmherzigkeit. Alles kann hier durch Bitten erlangt werden, nichts durch Kauf. Doch seine selbstgerechte Unabhängigkeit ist dem Mann wichtiger als freie Gnade und er stürmt zurück zum Bus. Als nächstes beobachtet der träumende Lewis die Begegnung zwischen einem vom Glauben abgefallenen Bischof, der einen ehemaligen Studienkollegen wieder sieht. Nach einer faszinierenden theologischen Diskussion, in der klar wird, dass der Bischof bisher nur mit dem abstrakten Intellekt, aber Gott nicht personal real erfahren hat, lehnt der Bischof die Einladung in die neue Schöpfung ab, da er am nächsten Freitag wieder in der grauen Stadt sein muss, um in einer theologischen Gesellschaft einen Vortrag zu halten. Da er sich hier selbst verwirklichen darf, ist ihm der Vortrag wichtiger als die glückselig machende Gottesschau. Walter Hooper vermutet, dass der liberale Bischof Ernest William Barnes, der als Zeitgenosse von Lewis die Möglichkeit von Wundern strikt abgelehnt hat, Lewis hier als Vorbild für die Figur des Geistlichen diente. Weitere Begegnungen folgen, bei denen immer eine Lasterhaftigkeit den jeweiligen Schatten daran hindert, das Erlösungsgebot anzunehmen. Bitterkeit, Eingebildetheit, Nörgelsucht, Ruhmessucht, Kontrollgeist, Selbstmitleid, Heuchelei und schließlich Begierde. Von all den Buspassagieren nimmt nur einer nach großem Kampf die Einladung an. Ich verrate hier nicht, wer es ist. Dies selbst herauszufinden, steigert nämlich die Lesefreude. Warum bevorzugen all die anderen, in die Hölle zurückzukehren? Das ist die große Frage. Lewis antwortet darauf, weil Milton recht hatte. Zitat: Lieber in der Hölle herrschen, als im Himmel dienen. Immer gibt es etwas, was sie behalten wollen, selbst um den Preis des Elends. Immer gibt es etwas, was sie der Freude, und das heißt der Wirklichkeit, vorziehen. Zitat Ende. In all dem Gesagten kristallisiert sich Lewis' Verständnis von der Hölle heraus. Für Lewis ist die Hölle ein notwendiges Ergebnis der eigenen Entscheidungen. Sie ist die ewig fortdauernde Folge der hier auf Erden vorgenommenen Charakterentwicklung. Zugleich aber wird die so geformte bzw. deformierte Persönlichkeit zur Strafe. Indem Gott dem Unerlösten dessen eigenen egoistischen, verbitterten, pervertierten Charakter lässt, straft er ihn. Die Hölle ist somit sowohl notwendiges Ergebnis als auch verdiente Strafe. Und damit ist nun auch eine Antwort auf den ersten Einwand gegeben, warum Gott den unerlösten Menschen denn keine zweite Chance gewährt. Lewis selbst antwortet darauf in Über den Schmerz. Zitat: Wenn selbst 1 Million Chancen die Wahrscheinlichkeit böten, genutzt zu werden, ich bin überzeugt, sie würden gewährt. Der Lehrer jedoch weiß oft, dass es sinnlos ist, einen Schüler ein bestimmtes Examen noch einmal machen zu lassen. Einmal muss endgültig Schluss sein. Und die Überzeugung, dass die Allwissenheit weiß, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, erfordert keinen besonders starken Glauben. Zitat Ende. Daraus folgt erstens: Der durch schlechte Entscheidungen negativ geprägte Charakter verunmöglicht die positive Reaktion auf eine zweite, dritte, millionste Chance nach dem Tod. Außerdem käme zweitens eine weitere zweite Chance einer Vermeidungstaktik gleich. Menschen würden sich hier nicht wirklich für Gott entscheiden und sie wären auch nicht für ein Leben in seinem Reich geeignet. Sie würden lediglich eine kluge Wahl treffen, um dem Gericht zu entgehen. Zweitens stellt sich die Bibel gegen diese Sicht. Hebräer Kapitel 9, Vers 27 macht klar, dass es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aber Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, lesen wir im 2. Petrusbrief Kapitel 3, Vers 9. Und in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4 lesen wir darüber hinaus: Gott will vielmehr, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Kein Mensch kommt in die Hölle, weil er eine Chance zu wenig hatte. Gott wird aufgrund seiner Liebe und Gerechtigkeit das von seiner Seite aus Mögliche tun und jedem Menschen die Chance geben, um sich frei entscheiden zu können. Und drittens würde eine zweite Chance nach dem Tod einer Entwertung dieses Lebens gleichkommen. Das Hier und Jetzt würde seiner Wichtigkeit beraubt. Wenn Gott eine zweite Chance gewährt, warum hat er diese Welt dann überhaupt erschaffen? Warum starten wir nicht gleich alle im Jenseits mit der zweiten Chance? Doch sogleich stellt sich ein neuer Einwand ein. Zweitens, wie können wir in Gottes Gegenwart glücklich sein, wenn unsere Liebsten, die nicht glauben, leiden? Anders ausgedrückt, wie können Himmel und Hölle gleichzeitig existieren? Erneut legt Lewis seinem Lehrmeister George MacDonald eine Antwort in den Mund. Die Hölle hat kein Vetorecht über den Himmel. Die Bewirker des Elends werden die Freude des Himmels nicht trüben und können in anderen nicht das Glück zerstören, das sie für sich selbst verwerfen. Das Licht kann die Dunkelheit verschlingen, aber die Dunkelheit kann das Licht nicht betrüben. Auch wenn beides also gleichzeitig existiert und sich die Erlösten dessen vielleicht sogar bewusst sind, so hat die Hölle keine Kraft, kein Vetorecht, das Glück der Erlösten zu stören. Außerdem äußert Lewis in Über den Schmerz eine weitere, zweite Antwortmöglichkeit auf diesen Einwand. Das Verderben eines Gegenstandes bedeutet das Entstehen eines anderen. Verbrenne ein Holzscheit und du hast Gase, Hitze und Asche. Ein Holzscheit gewesen sein bedeutet so viel wie jetzt jene drei Dinge sein. Vielleicht, so Lewis, gilt selbiges auch von der Menschenseele und es gibt in der Hölle den Zustand, eine menschliche Seele gewesen sein. Was in die Hölle kommt, ist nicht ein Mensch im Vollsinn des Wortes, gemäß dieser Sicht, das wären nur erlöste Menschen, sondern vielmehr ein Überbleibsel. Bernanos äußert in seinem Tagebuch eines Landpfarrers einen ähnlichen Gedanken. Zitat, das Unglück jener, die einstmals Menschen waren, ist doch, dass sie nichts mehr besitzen, woran man Anteil nehmen könnte. Zitat Ende. Wenn dem so ist, dann haben die von Gott Getrennten zwar nach wie vor eine Art Selbstbewusstsein und sind sich klar darüber, trotz der Nähe Gottes von ihm ausgeschlossen zu sein. Das war das Höllenverständnis der alten Dogmatik. Für die Erlösten jedoch, von außen gesehen, werden sie als solche nicht mehr erkennbar und bedauernswert sein. Der kroatische Theologe Miroslav Volf äußert in seinem Buch Exclusion and Embrace eine weitere, dritte Antwortmöglichkeit auf diesen Einwand, und zwar in Bezug auf den Erinnerungszustand der Erlösten. Volf ist der Überzeugung, dass die finale Erlösung vom Bösen undenkbar wäre, ohne eine Art des Vergessens. Als Belegstellen für das erlösende Vergessen nennt Volf Offenbarung 21, Vers 4, aber auch Jesaja 65, Vers 17. Zitat, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Zitat Ende. Grob gesagt wird sich der Himmel also nicht mehr an die Hölle erinnern, obwohl diese existiert. Ein dritter Einwand. Warum zwingt Gott nicht jeden, in seine Gegenwart zu kommen? Das wäre die Position eines sogenannten harten Universalismus, eines Heilsuniversalismus. Die Sicht der Apokatastasis Panton, der Wiederherstellung, Wiederbringung aller Dinge, findet sich bei Origenes bereits im 3. Jahrhundert. Aber auch Karl Barth wird beispielsweise mit ihr in Verbindung gebracht. Origenes war der Überzeugung, dass selbst Dämonen und der Teufel am Ende erlöst werden. Warum ist diese Sicht problematisch? Ich denke, aus folgendem Grund. Die Möglichkeit, jeden zu zwingen, in Gottes Gegenwart zu leben, ist entmenschlichend. Warum? Weil der Universalismus die menschliche Willensfreiheit und die Würde, eigene Entscheidungen zu treffen, verneint. Menschen werden hier als Mittel zum Zweck behandelt. Gott kann den Charakter der Menschen nicht formen, wenn sie dies nicht wollen. Lewis betont dies immer wieder, besonders klar und prägnant auch in seinem Essay The Trouble with X, wenn nur X sich ändern würde. Gott ist, etwas platt ausgedrückt, ein Gentleman, der die Freiheit der Menschen respektiert. Alles andere würde einer göttlichen Vergewaltigung gleichkommen. Lewis selbst schreibt in Über den Schmerz, Zitat, ich würde alles darum geben, mit Überzeugung sagen zu können, alle Menschen werden gerettet. Aber meine Vernunft stellt die Gegenfrage, mit ihrem Willen oder ohne ihn? Wenn ich sage, ohne ihren Willen, bemerke ich sofort den Widerspruch. Wie kann der höchste Akt des Willens, die Selbsthingabe, unwillentlich sein? Sage ich, mit ihrem Willen, so entgegnet meine Vernunft, und wenn sie nicht wollen, was dann? Zitat Ende. Der Universalismus läuft unter dem Strich auf einen theologischen Determinismus hinaus. Wir sind alle, selbst die bösesten Menschen, Eichmann, Pol Pot, Stalin und so weiter, zum Heil vorherbestimmt, zum Heil verdammt, ob wir wollen oder nicht. Diese Sicht würde sowohl unser menschlichstes Gut, unsere Vernunft und Freiheit, als auch Gottes Gerechtigkeit ausradieren, denn das Böse würde hier entwertet. Denken wir nur an Peter Bergers zuvor genanntes Argument von der Verdammnis. Außerdem würde diese Sicht, wie auch die Sicht einer zweiten Chance, zu einer Lähmung missionarischer Bemühungen führen. Warum sich selbst die Hände schmutzig machen, wenn Gott sowieso alle mit sich versöhnt oder eine zweite Möglichkeit postmortem gewährt? Ein vierter Einwand gegen das traditionell christliche Höllenverständnis ist der folgende. Warum erschafft Gott nicht einfach Menschen, die früher oder später alle freiwillig zu ihm kommen? Auch auf diesen Einwand geht Lewis ein. So erwidert er in Das Schloss und die Insel, dass es sinnlos ist, davon zu sprechen, dass ein Mensch gezwungen werden solle, freiwillig zu tun, was er sich selbst freiwillig unmöglich gemacht hat. Anders gesagt, Gott kann uns nicht zwingen, freiwillig zu ihm zu kommen. Außerdem, wenn Gott uns wirklich Willensfreiheit gibt, dann kann er nicht garantieren, dass jeder Mensch diese immer Gott gewollt einsetzen wird. Offensichtlich war es Gott nicht möglich, eine Welt zu erschaffen, in der alle Menschen stets das Gute tun. Wäre solch eine Welt möglich, so hätte Gott sie aufgrund seiner Güte erschaffen. Dieser wichtige Gedanke, den wir bei Lewis finden, ist von Alvin Plantinga in seiner Free Will Defense philosophisch weiterentwickelt worden. Außerdem war es Gott offenbar nicht möglich, eine Welt zu erschaffen, in der alle Menschen, die sündigen, freiwillig zu ihm kommen, um ihre Schuld einzugestehen. In Schmerz trifft Lewis eine wichtige Unterscheidung zwischen Entschuldigen und Vergebung. Zitat, etwas Böses entschuldigen heißt einfach, es ignorieren, so tun, als wäre es gut. Vergebung aber muss empfangen werden. Und ein Mensch, der nicht zugibt, schuldig zu sein, kann keine Vergebung empfangen. Zitat Ende. Die eigene Schuld vor Gott aus freien Stücken einzugestehen, ist also die notwendige Voraussetzung, der Hölle zu entgehen. Wenn wir wirklich frei sind, so ist solch eine Welt jedoch ein Ding der Unmöglichkeit. Denn wäre sie möglich, so hätte Gott sie erschaffen. Ein fünfter Einwand lautet, warum werden Menschen unendlich für endliche Vergehen bestraft? Dies ist ein oft gehörter Einwand. Man kann mindestens drei Dinge darauf antworten. Erstens, das Strafmaß für eine Tat ist nicht von der Dauer, sondern von der Schwere des Verbrechens abhängig. Jesus sagte in Matthäus 22, Vers 37 und 38 über das höchste und wichtigste Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das wichtigste Gebot zu verletzen, kann mit der schwerstmöglichen Strafe geahndet werden. Das ist eine rationale Denkmöglichkeit. Und diese Strafe würde lauten: ewige Trennung von Gott. Zweitens ist es ein Fehler zu denken, dass in der Hölle alle Menschen das Gleiche erleiden würden. Je nach Charakter, Taten und Lebenswandel erleben Menschen die Hölle nicht alle in der gleichen Weise. Die Bibel lehrt oder scheint zu lehren, dass es verschiedene Härtegrade von Leid und Gottesferne gibt. So zum Beispiel im Urteil Jesu über die unbußfertigen Städte in Matthäus Kapitel 11, Verse 20 bis 24 oder die Warnung in Jakobus Kapitel 3, Vers 1. Und hier wäre auch der Einwand zu positionieren in Bezug auf: Wir sind ja nicht alle so schlimm wie Adolf Eichmann, den Einwand, den wir vorhin schon kurz erwähnt haben. Drittens kann eine ewige Trennung gerechtfertigt werden durch eine fortdauernde Anhäufung von Bösem und Schuld in der Ewigkeit. Lewis schreibt in Das Schloss und die Insel, Zitat: Das Böse vermehrt sich durch Teilung und könnte in tausend Ewigkeiten keinen Weg finden, seine eigene Vermehrung zu beenden. Zitat Ende. Gutes und Böses, so Lewis in Die böse Macht, werden stetig besser und stetig schlimmer. Die Menschen in der Hölle fahren also ständig fort, Böses zu tun. Sie fahren ständig fort, sich selbst an die Stelle Gottes setzen zu wollen, glücklich sein zu wollen ohne Gott. Es ist ein nicht endender, immer schlimmer werdender Kreislauf böser Gedanken und Taten, der eine nicht endende Hölle notwendig macht. Sechster und letzter Einwand: Warum löscht Gott die bösen Menschen nicht einfach aus, sodass sie nach dem Tode nicht mehr leiden müssen? Diese Sicht nennt man auch Annihilationismus, vom lateinischen Annihilatio, die vollständige Auslöschung oder Vernichtung. Sie findet sich bei Justin, dem Märtyrer. In jüngerer Zeit wurde die Lehre von der bedingten Unsterblichkeit, zum Beispiel auch von den Anglikanern John Stott und John Wenham, vertreten. Die anglikanische Kirche bzw. Church of England war auch Lewis' eigene Konfession und sie hat diese Sicht 1995 zu ihrer offiziellen gemacht. Hölle ist demnach nicht mehr Strafe, sondern Nichtsein. Lewis selbst scheint die theoretische Möglichkeit einer Vernichtung der Verlorenen in die große Scheidung zumindest anzudeuten, wenn auch nicht ausdrücklich zu bejahen. Warum also nicht diese Sicht? Man müsste wiederum sehr viel mehr sagen. Ich beschränke mich auf zwei Beobachtungen. Abgesehen erstens von der Schwierigkeit, solch eine Position biblisch zu begründen, spricht philosophisch gesehen vor allem folgende Überlegung gegen diese Sicht: Gott würde durch die Vernichtung menschlicher Seelen den unendlichen inneren Wert des Menschen in Frage stellen, ja ungültig machen. Menschen haben als Gottesgeschöpfe einen unendlichen inneren Wert. Wenn Gott diesen Wert liebt, dann muss er das Leben aufrechterhalten. Gott würde kein Geschöpf auslöschen, das nach seinem Ebenbild geschaffen ist. Der katholische Philosoph Dietrich von Hildebrand schreibt dazu, Zitat: Die Existenz als personales Sein ist ein so unerhörtes, fundamentales, selbstverständliches Gut, dass wir uns seines Wertes gewöhnlich nicht voll bewusst werden. Der Verlust dieses fundamentalen Gutes, das Versinken ins Nichts, wäre ein furchtbares Übel. Zitat Ende. Die Auslöschung personalen Seins ist also ein Übel, das Gott nicht begehen kann. Interessanterweise kommt dieser Gedanke auch in der deutschen Wortwurzel von Hölle zum Tragen. So ist Hölle neben Ort der Verdammnis auch als veraltete und mundartliche Bezeichnung eines Raumes bekannt, in dem man etwas bergen kann. Zum Beispiel der Raum zwischen Ofen und Wand. Die Hölle ist demnach die Dimension bzw. später der Ort, wo die Menschen, die nicht in Gottes Gegenwart sein wollen, aufgrund ihres Wertes als Imago Dei geborgen bzw. aufbewahrt werden. In den Worten des Philosophen J.P. Moreland, Zitat, die Hölle ist eine Quarantäne, durch die Gott zwei wichtige Dinge sagt. Ich achte die Entscheidungsfreiheit so sehr, dass ich dich nicht zwinge, und ich schätze meine Ebenbilder so sehr, dass ich sie nicht vernichte. Zitat Ende. Erstens also gegen Universalismus, zweitens gegen Annihilationismus. Zu all diesen sechs Einwänden müsste natürlich noch viel mehr gesagt werden. Mein Ziel war hier aufzuzeigen, wie eine Erwiderung aussehen könnte, die sowohl Gottes Liebe, seine Gerechtigkeit und Heiligkeit als auch den personalen Wert menschlicher Geschöpfe berücksichtigt. Damit ist natürlich lange noch nicht alles gesagt, aber ein Anfang ist gemacht. Wir kommen zu einem abschließenden Fazit. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt und uns viele, wie ich hoffe, hilfreiche und tiefere Gedanken zu einem schwierigen, vielleicht dem schwierigsten Thema des christlichen Glaubens gemacht. Unsere Einführung begann mit der Beobachtung, dass Lewis keine Skrupel hegte, auch herausfordernde und vermeintlich abstoßende Lehre gründlich zu durchdenken und anzunehmen, wenn gute Gründe ihn dazu veranlassen. Im ersten Teil beleuchteten wir vier Gründe, warum das moderne Bewusstsein Probleme mit der Hölle hat. Außerdem haben wir festgestellt, wie wichtig eine Unterscheidung zwischen emotionaler und rationaler Betrachtungsweise ist. Im zweiten Teil analysierten wir den personalistischen Denkkontext von Lewis als Hinführung zu seinem Klassiker Die große Scheidung. Im dritten Teil schließlich haben wir den Klassiker Die große Scheidung einer genaueren Betrachtung unterzogen. Wir haben einen kurzen Blick auf die Entstehungsgeschichte des Buches geworfen und mit Willensfreiheit und Persönlichkeitsbildung zwei zentrale Ideen darin, zwei Seiten derselben Medaille, herausgearbeitet. Schließlich haben wir sechs bekannte Einwände gegen die christliche Lehre von der Hölle präsentiert und versucht, diese in aller Kürze fundiert zu erwidern. Die Hölle ist eine notwendige Konsequenz der Liebe Gottes, da Gott seinen Geschöpfen die Wahlfreiheit überlässt, sein Liebesangebot anzunehmen oder abzulehnen. Somit ist die Lehre von der Hölle christlich gesehen die ultimative Wertschätzung für das menschliche Geschöpf. Ich wiederhole. Somit ist die Lehre von der Hölle christlich gesehen die ultimative Wertschätzung für das menschliche Geschöpf. In seinem Vorwort zu Die große Scheidung schreibt Lewis, Zitat, ich meine nicht, dass alle, die den verkehrten Weg wählen, zugrunde gehen. Aber ihre Rettung besteht darin, sie auf den rechten Weg zurückzuführen. Es bleibt bei entweder oder. Zitat Ende. Dem Schattending entfuhr es halb wie ein Seufzer, halb wie ein bitteres Auflachen. Ich wünschte, ich wäre nie geboren, sagte es. Wozu werden wir geboren? Zu unendlicher Glückseligkeit, sagte der Geist. In jedem Augenblick kannst du in sie eintreten. Lassen Sie sich, lasse du dich, lassen wir uns versöhnen mit Gott. Das ist die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Ein erster hilfreicher Schritt könnte darin bestehen, Lewis' Klassiker Die große Scheidung zu lesen.